Radio Tun, cooles Forum der zugangsoffenen Sendeplätze, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ganz und gar unweihnachtlichem heute. Verantworten werden die nächste Stunde Peter Rompf und Thomas Munschig. Sie werden wahrscheinlich die eine oder der andere mal in Weimar gewesen sein. Es waren alle möglichen Leute in Weimar, die deutschen Klassiker Schiller und Goethe und Herder, und es waren später dann der Stasi in Weimar, es war der Iwan in Weimar, es waren die Wessis in Weimar und drehten das Ganze auf unser Weltniveau. Und was lange da war, das war die Hochschule für Musik, heute genannt Hochschule Franz Liszt, die in diesem Jahr 150 Jahre ihres Bestehens feiert. Und anlässlich eines Besuches, den ich jetzt im Herbst in der Stadt machte, und Gesprächen darüber, bin ich mit Peter Rompf dazu gekommen, Ihnen nochmal vorzustellen, was da so alles passiert in so einer kleinen Stadt und wie da immer noch, ja, vielleicht der Schoß fruchtbar ist, aus dem manches Koch, was in der Stasi-Aufarbeitung eigentlich begonnen wurde, aber immer noch nicht abgeschlossen wurde. Der eigentliche Skandal, um den es auch in dieser Sendung gehen wird, heute liegt nicht darin, dass die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands mit ihrem Ministerium für Staatssicherheit bekanntermaßen Kunst und Künstler für ihre Zwecke instrumentalisierte oder, wenn sie sich verweigerten, ausgrenzte und zersetzte, sondern darin, dass noch heute in der Musikwissenschaft, eigentlich völlig unverdächtig würden Sie denken vielleicht, Mentalitäten vorherrschen, dies zu vernebeln. Und wenn man dann so wie wir in einem dieser Räume sitzt und junge Jazzmusikern zuhört, dann sind solche Sachen einem so fern und dann reibt man sich verwundert die Augen, wenn man dann eigentlich in diesen Abgrund hineinguckt, den heute jeder mit ein paar Begriffen natürlich sich im Internet zusammen recherchieren kann. Der Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, Mielke, ließ sich zum Beispiel so ein, und das dokumentiert den Geist der Zeit damals in der DDR.
Auch wenn es in unserer Republik für die Organisierung einer inneren, einer antisozialistischen Opposition keine sozialökonomische Basis gibt, so gibt es aber trotzdem in unserer Gesellschaft noch genügend Menschen mit rückständigen und feindlichen Auffassungen. Gibt es nicht wenige Feinde des Sozialismus? Nicht wenige, Genossen. Ich bin nur höflich.
Die Frage, die wir hier stellen wollen heute mit Peter Rompf und ich, wird hier absichtlich die jüngste Geschichte geklittert. Werden bewusst Stasi-Täter immer noch geschützt, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, und wird Stasi-Opfern eine Rehabilitation verwehrt? Diejenigen, die das hautnah mitbekommen haben, wie der Professor Gottfried Meinhold aus Jena, die sind weit in die 80er jetzt fortgeschritten in ihrem Leben. Und sie sind die letzten Zeitzeugenquellen, die da den Finger in manch schwerende Wunde legen können. Aber hören wir erstmal, was Peter Rompf uns zu diesem ganzen Hintergrund zu erzählen weiß.
Ja, Herr Munschig, Sie haben recht. Manchmal sieht es so aus, oder eigentlich nicht nur manchmal, sondern fast durchgehend, als wenn man die biologische Lösung einfach mal abwartet, die Gedächtnisträger einfach wegsterben lassen, und damit hat sich Aufarbeitung erledigt. Ich lese Ihnen einen Brief vor aus dem Jahr 2017 an den Präsidenten der Musikhochschule Franz Liszt Weimar. Sie sehen, die Dinge laufen schon länger. Ich war 1958/59 Kirchenmusikstudent in Weimar, und diese Geschichte spinnt sich bis heute fort, und ich habe keine Antwort außer einem Blabla-Antwortbrief vom ehemaligen Präsidenten Stölzel. Ich lese Ihnen den mal vor. 27. April 2017. Sehr geehrter Herr Präsident Stölzel, aus verschiedenen Publikationen konnte ich sehr erstaunt darüber entnehmen, dass Ihrer Meinung nach die Aufarbeitung der Geschichte der Musikhochschule Weimar zu DDR-Zeiten bereits erledigt sei und alle in der Zeit dieses Elendsstaates DDR begangenen Ungerechtigkeiten beglichen seien. Dies ist mein Eindruck mit meinen Worten als Musiker Ich muss diesen Aussagen widersprechen. Ich war im Jahr 1959 Student der katholischen Kirchenmusik an der Musikhochschule Weimar. Eines Tages im Frühjahr 1959 ließ mich und noch andere Mitstudenten der Hauswart nicht ins Haus mit der Mitteilung, dass wir ab sofort Hausverbot hätten. Die Nachfrage nach einer Begründung für diese Relegation ergab sich nur eine weitere Drohung, wenn wir nicht sofort verschwenden, erfolgt die Zuführung durch die Volkspolizei. Meine wichtigen Examina konnte ich zum Glück in kirchlichen Einrichtungen ablegen. Weitere Qualifikationen nach meinem Rauswurf aus diesem gelobten Land, in Anführungsstriche, an der Musikhochschule München. Alles, das sind Erlebnisse, auf die ich gerne verzichtet hätte. Die Ideologie dieses Elendstaates DDR allerdings ließ selbstständiges Handeln und Denken nicht zu. Siehe mein Buch Operativer Vorrangkreis, auch in Sachen Musik. Nicht nur dieser meiner Erlebnisse wegen erwarte ich zwar keine Entschuldigung seitens Ihres Institutes, aber wenigstens eine ehrliche und gründliche Aufarbeitung aller Parameter der Vergangenheit, eine biologische Lösung und Verdrängung hinterlässt nur einen faden Nachgeschmack und dient nicht einer Zukunft. Ich grüße Sie trotz meiner Verärgerung in dieser großen Angelegenheit freundlich. PS, wenn Sie mögen, ich höre gern von Ihnen. Als Antwort kam ein Bla-Bla-Bla-Brief.
Misstöne entnahmen wir einem Mitschnitt eines Auftritts von Florence Foster Jenkins, die Diva der falschen Töne und Königin der Dissonanzen. Auch im Jubiläumsjahr, 150 Jahre alt wird die Franz Liszt Musikhochschule in Weimar, sind Misstöne zu finden, was nämlich die Aufarbeitung der SED-Vergangenheit, der Stasi-Vergangenheit dieser Hochschule anbetrifft. Und es stellt sich die Frage, ob die Hochschule für Musik in Weimar einer der letzten roten Bastionen der ehemaligen DDR ist, die zwar die kulturellen Leistungen der Vergangenheit für sich in Anspruch nehmen, ihre Verantwortung für die politischen Verformungen zu DDR-Zeiten aber von sich weisen. Und sofern wir von Weimar uns befinden, es gibt eben auch schon Gerüchte, dass die gerade neu intronisierte Chefin des Hauses ja auch lieber nach vorne guckt als zurück. Aber das ist Sachen, die wird die Stadtgesellschaft Weimar mit sich ausmachen. Wir wollen noch mal nachgraben, Peter Rompf, was denn eigentlich an Initiativen lief im Nachhinein nach der Öffnung der Stasi-Archive.
Zunächst mal der sogenannte Modrow-Beschluss aus dem Jahr 1990, dass jeder im Personal der Musikhochschule Weimar 14 Tage Zeit hatte, seine Personalakte zu säubern. Da waren sie aber fleißig und das Ganze ging in einer Routine vor sich, sodass ein Archivar ziemlich große Schwierigkeiten hat, noch irgendetwas aufzufinden. Denn diese Besen haben ziemlich gründlich gekehrt, es ist fast nichts übrig geblieben. Außer, dass man gelegentlich auf einen Zufallsfund stößt in anderen Archiven, wie zum Beispiel in der Behörde des ehemaligen Bezirkes Gera, in der Behörde für die Aufarbeitung des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Und Professor Dr. Meinhold hat in seinem Buch große Mühe gehabt, diese Dinge zusammenzutragen und stieß eben auch auf diesen Fakt, dass es sehr schwierig war, dazu noch mit den ungeordneten Restbeständen des Archivs der Musikhochschule Weimar irgendeine Chronologie der Ereignisse und der Inhalte zusammenzustellen. In seinem Buch, das in diesem Jahr erschien, Prominente Professoren der Musikhochschule Weimar als Handlanger der DDR-Staatssicherheit, werden zwei namhafte Professoren darin aufgeführt. Hinterher wurde er, so viel ich gehört habe, nicht gerade mit Lorbeeren überhäuft, als dieses Buch erschien. Wie es aussieht, stellt jede Veröffentlichung über die Musikhochschule Weimar oder präzise gesagt jede externe Veröffentlichung der Musikhochschule Weimar so eine Art Beschmutzung und Beschädigung des selbst erlegten glänzenden Lackes dar. Und man ärgert sich Weimar rauf und Weimar runter und versucht dem zu entgegnen. Ich hatte damals dem Archivleiter des Weimarer Musikhochschularchivs, der zugleich auch Musikwissenschaftler ist, vorgeschlagen, man könne doch für die Musikstudenten, deren man noch habhaft werden kann heute und die Komponisten sind oder Instrumentalisten, sowas wie ein Entschuldigungskonzert einmal in großem Stile machen, damit alle Welt auf musikalischer Ebene mitkriegt, hier lief Unrecht, wir versuchen mit unseren wenigen hilflosen Mitteln, ja, Gutmachung geht eigentlich nicht, denn es sind Leute auch durch die Handlung von Lehrern der Musikhochschule im Knast gelandet, in Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit.
Wiederum, der Vorwurf sagt ja, ähnlich wie bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab es auch dort jetzt im Aufarbeitung des DDR-Regimes im Musikbereich keine Aufarbeitung der, ja, wie es heißt, totalitären Mentalitäten und Strukturen. Und in Westdeutschland hat man ein bisschen was gemacht, aber im Nachwendedeutschland blieben viele dieser vormals von der SED als formalistisch, spätbürgerlich dekadent oder staatsfeindlich diffamierten Künstler, die mit ihrem autonomen Kunstbeharren dem SED-System widerstanden hatten. Die wurden weiterhin marginalisiert und ausgegrenzt. Also es war der gezielte Versuch sozusagen der Staatsführung im Kulturbereich, wirklich nur das ranzuziehen, was ins eigene Konzept passte. Was passierte da? Dieser Laden war ja tatsächlich auch IM durchsetzt im Lehrkörper.
Ja, es gab natürlich auch Leute, das muss man denen zugutehalten, die versuchten, aufrechten Ganges durch die Institution zu gehen, die sich verweigert haben. Es gab aber auch sowas von Karrierehengsten, wie man im Volksmund sagt, die wirklich, egal was es koste, den Weg der Karriereleiter hochzusteigen. Von alleine haben sie es nicht hingekriegt, also hat man eben die Hilfe der Partei und des Staatssicherheitsdienstes gerne angenommen, dass man da nebenbei Kommilitonen oder Kolleginnen oder Kollegen des Lehrkörpers aus Versehen mit den, oder was heißt aus Versehen, gezielt sogar oder skrupellos wäre das richtige Wort, in die Tonne getreten hat, die ihnen eventuell sogar Klasteraufenthalt beschert hat, Exmatrikulation, das war so etlichen Leuten Schnurz egal.
Wer hat denn nun eigentlich den Stein ins Rollen gebracht? Hat's tatsächlich irgend so einen Zeugen gegeben, dessen Fall quasi in der Öffentlichkeit eben auch zu einem Raunen, so im Westen ist ja so gut wie nichts davon angekommen. Ich kann mich jedenfalls überhaupt nicht erinnern, dass ich irgendwo mal eine Schlagzeile gelesen hätte, dass es da irgendwie einen Skandal gab.
So wie ein Skandal. Natürlich hat man versucht, in Weimar nach 1990 Skandale unter der Decke zu halten oder möglichst nicht aufkommen zu lassen. Zum Beispiel mein Komponistenkollege Johannes Wallmann in Berlin hat in seinen Stasi-Akten und im Archiv der Musikhochschule Weimar verschiedene Funde gemacht, sein Staatsexamen oder sein Diplom betreffend zu recherchieren, denn er als Pfarrersohn wurde ziemlich geschnitten damals. und kam immerhin, obwohl nicht FDJ-zugehörig, an die Musikhochschule zum Kompositionsstudium, das ihm als Nebenschauplatz zugebilligt wurde, aber er studierte auf dem Wege des Fagotts, sodass er dann mit einem getürkten, also mit runtergedrückten Zensuren, weil er nicht willfährig war, dem System zu dienen, dann entlassen wurde. Und dann hinterher stellte sich raus, dass offensichtlich die Musikhochschule Weimar nicht befugt war, ein Staatsexamen zu machen, also den akademischen Weg zu gehen. Man hat aber die Formulare verwendet, weiß man es nicht so genau, ob da ein Möchtegern, aber nicht Können dahinter war oder ob die Reform, die später auf diesem Gebiet vollzogen wurde, aber viel später schon vorausgenommen wurde, weil man ja die größte Musikhochschule in der DDR um jeden Preis sein wollte. Es gab nämlich auch einen Konkurrenzkampf innerhalb der DDR unter den Musikhochschulen. Die einen fühlten sich dort kuschelig aufgehoben, ja, die anderen wieder sowas wie Freiheit. Was heißt Freiheit in diesem Rahmen? Es war also ein Chaos. Jede Studenten, wie am Beispiel Weilmann zu sehen ist, man war der Willkür des Systems und des Systems vor Ort der Willkür des jeweiligen Instituts ausgesetzt. Meinhold beschreibt das ganz gut in seinem Beitrag, der unlängst erschienen ist, in dem neuesten Heft SED-Staat-Ausgabe Nummer 49 2022, erschienen in der Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat. Und da schreibt Meinhold einen umfangreichen Aufsatz über den Johannes Weilmann, der Fall Johannes Weilmann an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Zensurenmanipulation als politische Strafmaßnahme mit skandalösen Nachspiel. Und das geht bis heute, dass er um zum Beispiel im Bundesstaat Thüringen regelrecht um seine Rehabilitierung betteln gehen musste. Ja Leute, war es denn in der DDR so schön, dass man da noch betteln gehen musste und dass alle Verantwortlichen dieses Landes sich das jeweilige Problem zuschoben, bis es irgendwo eventuell unter einem Teppich verschwindet. Das ist die Realität.
Sie hat uns den Frieden erhalten und gab uns zum Aufbau den Mut. Verantwortung gab sie und Ziele. Die Partei führt uns gut. Kinder lachen hell in den Straßen, lustig anzusehen und bunt. Milch ist da und Brot und Naschwerk und die Sonne groß und rund.
Ja, auf die Idee bei einem Ministerpräsidenten Ramelow von der Linken, dass vielleicht da doch genauer geguckt wird und dass eigentlich im Sinne einer demokratischen neuen Kultur in diesem Land, in dem auch Herr Höcke von der AfD sein Unwesen treibt, genau hingeguckt wird und genau auch auf Gerechtigkeit gesonnen wird und sowas wie eine Rehabilitation der Opfer. Sie sagten vorhin, wunderbare Aktion, großes Konzert, große Wiedergutmachung, das hätte in diesem Jahr angestanden, das Jubiläum, das wäre ein ganz tolles Podium gewesen, da hätten alle hingeguckt und dann wäre vielleicht auch das, was damals schon jahrzehntelang zum Teil zurückliegt, in Anführungsstrichen etwas geheilt worden.
Ja, schön wäre es gewesen, aber das läuft, glaube ich, wieder unter der Rubrik vertane Chancen. Gezielt oder aus Schlamperei mag jeder der Beteiligten selber entscheiden. Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Der Leipziger Roland May hat auch in dieser Zeitschrift SED-Staat an der FU Berlin angesiedelt, das Institut für SED-Vergangenheit, auch einen sehr interessanten Beitrag geschrieben. Die Gegenwart der Vergangenheit, 150 Jahre Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Ja, und dieser 150. Hochschulgeburtstag wurde im Januar und Februar 2022, also in diesem Jahr in Weimar, von dem Leitmotiv Zurück in die Zukunft gefeiert und im Internet auch groß angekündigt, aufgeteilt auf 4 große Blöcke, lässt die Hochschule nun in Podiumsdiskussionen die historische Schlüsselereignisse Revue passieren, reflektiert ihr Handeln und ihre Lehre unter den jeweiligen Vorzeichen und versucht Antworten auf gegebenenfalls offene Fragen zu finden. Ja, man hat auch Leute eingeladen, aber einige, die man eingeladen hatte, ich weiß nicht, ob da eine gezielte Einladungsstrategie dahinter war, die haben abgewunken, sagen, in diesem Laden, da kommen wir nicht, wir sind so verknatzt, es reicht. Was sollen wir in einem Podium, in dem nicht im Vorfeld geklärt wurde, bitten um Entschuldigung, wir haben Scheiße mit euch gemacht, wir stehen zu unserer Tradition der Musikhochschule, aber dafür sind wir auch verantwortlich von Anfang an. Jetzt abgesehen noch, ich will das nur kurz anschneiden, von der Chronologie des Dritten Reiches. Aber das ist wieder ein eigenes Thema. Ich wurde nicht eingeladen und ich habe mir den Spaß erlaubt, habe an die Musikhochschule Weimar ein Sekretariat einen Brief geschrieben. Ich würde gerne zu dem Podium DDR-Vergangenheit im Februar, würde ich gerne kommen. Ich möchte Sie um Ihre Hilfe bitten. Wo kann ich übernachten? Wo finde ich einen Parkplatz? Und wie ist die Verpflegung dort? Ja, 3-mal dürfen Sie raten, keine Antwort.
Häuser schießen auf in den Himmel, Geist und Fantasie sind wach. Wein ist da für frohe Feste, jede Liebe hat ihr Dach.
Und es fehlt sozusagen dann auch das Korrektiv einer kritischen Öffentlichkeit. Und ich denke, da treten wir den Bürgern der Stadt Weimar nicht ganz so nah, wenn man sagt, naja, in so einer kleinen Stadt, wer kümmert sich denn da drum? Da gibt's ja 1000 andere Probleme. Nun müssen wir vielleicht mal zur Hochschulsituation da auch noch mal was bemerken. Den Eindruck hatte ich eben auch, dass sehr viele auch in Leipzig unterwegs sind, dass sehr viele auch in Berlin unterwegs sind aus dem Lehrkörper und dann so ein Stopover machen, ihr Lehrdeputat erfüllen und dann überlassen sie die Stadt wieder den Studenten. Gibt es eigentlich zu wenig kritische begleitende Öffentlichkeit? Ist die Thüringer Zeitung auch bemüht, als große Lokalzeitung, da eher die Sache flach zu halten?
Ja, zu der Verhaltensweise der Thüringer Zeitung kommen wir gleich nochmal. Aber Sie sagen, es ist eine ICE-Hochschule, also eine Durchreisekader-Hochschule. Man muss das ja auch auf die Studenten auch mit ausweiten, denn wenn man annimmt, dass ungefähr über Daumen gepeilt 40-50% Asiatinnen sind und Asiaten oder aus anderen Herren Länder kommen, die versuchen, ihr Hochleistungs-Turbo-Studium durchzuziehen und sich natürlich einen feuchten Kehricht um diese Belange der Geschichte, der geschichtlichen Aufarbeitung kümmern. Und natürlich ist das auch wieder dem Lehrkörper zu schulden, dass die sich als Lehrer, die ja lehren und nicht nur konsumieren, diese Informationen auch mal sich abzuholen aus den Geschichtsbüchern, aus den Archiven und ihren Studenten weiter vermitteln. Denn über das Tastendrücken hinaus oder über Atemtechnik bei der Querflöte hinaus dürfte es vielleicht nochmal, wenn man Musik in ihrem sozialkulturellen Umfeld sehen will, damit sie gut funktioniert, nämlich damit ihr Auftrag erfüllt wird, einfach so drüber wegzubügeln, zack und Abschluss und der nächste bitte, dann fühle ich mich also irgendwie, ja, sagen wir mal, im Metzgerladen oder beim Friseur.
Gruß dem Freunde, dem Kommunisten, der uns treu zur Seite steht.
Gruß dem fernen Freiheitskämpfer, Gruß und Solidarität.
Das Forum der zugangsoffenen Sendeplätze mit Peter Rompf, diesmal zu einem Thema, was sozusagen der Nachklapp zu einer großen Serie, die wir im vergangenen Jahrzehnt, muss man jetzt schon sagen, Tonkuhle ist 20 Jahre beider, gemacht haben zusammen, die Aufarbeitung der Stasi. Diesmal haben wir uns festgehalten an einer Publikation von Gottfried Meinhold. Er ist der einzige frühere Sprachwissenschaftler der DDR gewesen, weit in den 80ern jetzt. Und er hat vorgelegt etwas zur Aufarbeitung der Geschichte der Franz Liszt Hochschule für Musik in Weimar. Da ist nämlich immer noch die alte Stasi-Geschichte am Dampfen und es wird nicht aufgearbeitet und schön unter der Decke gehalten. Und wir nehmen das zum Anlass, um hier im Forum darüber nochmal zu informieren, damit Sie, wenn Sie im Frühjahr, im wunderschönen Monat Mai in dem Ilmpark dahergehen, sich vielleicht daran erinnern und sagen, naja, die Fassade stimmt, aber dahinter könnte man vor allen Dingen zum Beispiel bei den Stadtrundgängen auch einiges erzählen. Wir haben nämlich Gelegenheit gehabt, jetzt eine dieser neuen Stadttouren mitzumachen. Und da bleibt natürlich alles schön an der Oberfläche. Die Frage, ob es eine Stadt Weimar in den verschiedenen Zeitläuften eben gab und was davon vielleicht noch sichtbar übrig ist oder so, die spielt eigentlich keine Geige.
Ja, nach dem Bachhaus werden sie vergeblich suchen, denn das hat man rechtzeitig zu DDR-Zeiten weggeräumt. Nochmal zurück zur Presse kommen wir gleich nochmal. Roland May, dessen Bruder Pianist und Lehrer war an der Musikhochschule Weimar, musste öfter mal bei Konzerten zum Einsatz gebracht werden, einspringen, wenn sich herausstellte, dass ein Klavierkollege, ein Professor an der Musikhochschule Weimar nicht in der Lage war, mit dem Orchester, mit dem Staatsorchester, mit der Staatskapelle Weimar zusammen vernünftig ein Klavierkonzert aufzuführen und ein ausländischer Staatsdirigent zum Beispiel da war. Diese Peinlichkeiten hat dann der Bruder von Roland May ausmerzen müssen, damit wenigstens der Ruf nicht so dolle leidet. Es gab also, wie vorhin erwähnt, eine ganze Reihe von Opfern, die zum großen Teil gar nicht erst eingeladen wurden. Zum Beispiel, ich greife nur wenige heraus, Klaus S., ein Geiger, flog 1958 aus Belvedere raus. Er hatte die Hitparade von Radio Luxemburg gehört und wurde daraufhin in eine Schosserei des Kunstfaserwerkes Wilhelm Pieck in Rudolstadt-Schwarza umgesetzt und hatte dort als Ungelernter einen Unfall mit der linken Hand. Als Geiger bedeutet das das Ende meistens. Oder Rainer Dennewitz, Komposition, bekam ein Abschlusskonzert nicht für das Examen bewertet, weil er 1961 die Militärdienstverpflichtung nicht sofort unterschrieben hatte. Oder der erwähnte Johannes Wallmann, Fagottkomposition. Seine außergewöhnlichen Leistungen wurden aus politischen Motiven gleich mehrfach hinunter manipuliert in den Zensuren. Er schrieb eine Diplomarbeit, bekam aber kein Diplom. Ausgehändigt wurde 1974 leise exmatrikuliert. Wallmann ist der am umfangreichsten dokumentierte Geschädigte. Oder Professor Hermann Gerber, Gesangslehrer, wurde vom letzten SED-Rektor Müller-Nilsson, Anführungsstriche, reif gemacht für den Zugriff der Staatssicherheit. Er kam ins Gefängnis und wurde 1983 von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Gabriele W., Geigerin, will nicht genauer benannt werden, hatte ihr Studentenzimmer 1983 vermittels eines Fensterplakates als atomwaffenfreie Zone deklariert. Daraufhin bekam sie ein Disziplinarverfahren und wurde 1984 exmatrikuliert. Und zwar wiederum von diesem soeben erwähnten SED-Rektor Müller-Nilsson, der heute Hochschulmusik-Ehrensenator ist und zudem der derzeitige HFM-Präsident Professor Stölzel, also der vergangene, 2019 anlässlich des 90. Geburtstags eine Laudatio geschrieben und auf der Musikhochschul-Internetplattform veröffentlicht hat. Ja, ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Und so weiter kann ich nur sagen.
Die ganze Sache bekommt ja deshalb ein besonderes Ogu, weil wir gerade aktuell durch das Auffliegen einer verfassungsfeindlichen Organisation unter anderem auch den Fall einer Richterin haben, die zu diesem Kreise gehört hat und wo jetzt laut darüber gestritten wird, dass man diesen nach Beamtenbezügen dann alimentierten Menschen auch die Beamtenruhestandsgelder streichen will. Nun wäre ja fast zu fragen, also ob eine Überprüfung solcher Historien nicht auch in diesem Zusammenhang eigentlich fällig wäre.
Ja, dann wäre natürlich das Land Thüringen dafür zuständig. Aber wenn man ausreichend Gelegenheit hat, sich nur mit sich selber zu beschäftigen in diesen kulturellen, politisch-kulturellen Kreisen, da muss man sich nicht wundern, dass in den nächsten 100 Jahren auch nicht viel mehr passiert als die letzten 30 Jahre. Was soll's?
Wiederum, nun stellt sich ja zunächst die Frage dann auch nach der Politisierung, in Anführungsstrichen, der Musikszene. Ist es eigentlich gelungen, hier und da Zusammenhänge zu schaffen, die sich auch in öffentliche Diskussionen außerhalb der engen Musikdebatten eingemischt haben? Also es schreit ja eigentlich danach, dass die Betroffenen versuchen, in der übrigen Öffentlichkeit dafür mehr Transparenz zu sorgen.
Ja, wir versuchen das ja zum Beispiel mit dieser Sendung hier in der Hoffnung, es hört sie jemand. Aber mein Eindruck ist, wenn also auf meine direkten Anschreiben an die Musikhochschule Weimar entweder ein Blabla-Brief von der obersten Riege oder überhaupt nichts kommt, ja, dann vermute ich dahinter System, irgendwann wird er schon sein Schandmaul halten und in die Grube fahren. Ich vermute, dass das einfach ein ganz routiniertes Spiel ist, was ja auch in ähnlich politisierter Färbung ja zu Zeiten der DDR genauso passierte. Nur damals war also öfter mal der freudlose Umweg über den Knast.
Wir haben anlässlich unseres Besuches in Weimar den ASTA kennengelernt, Vertreter des ASTAs kennengelernt. Es tut sich da natürlich auch eine Gelegenheit auf, eigentlich über die Studentenvertretung ein Nachfragebedürfnis zu schaffen. Also wäre das nicht eine sinnvolle Lösung, eben den heute dort Studierenden da mal Gelegenheit zu geben, mit einer Internetseite einfach ein paar Gläser reinen Weins einzuschenken.
Wenn wir gleich zur Frage der Haltung der Presse kommen zu diesem Problemfall Musikhochschule Weimar, dann wundert mich nicht, wenn dieses auf der Ebene des ASTA noch viel weniger Erfolg hat, wenn die Presse nicht mitspielt. Der ASTA, glaube ich, hat nicht die Machtmittel in der Hand. Dazu ist der Laden viel zu klein, dort, um so etwas zu unternehmen. Das ist ein sozialistisch, geschichtlich, ideologisch verkommener Laden, meine ich, der zwar Hochleistungen zustande bringt in Sachen jeweilige Fächer. Aber ich weiß ja nicht, das ist, mir kommt immer das Bild ins Gedächtnis, man will also ein Haus pflegen und man merkt nicht, dass das Fundament dermaßen modrig ist, irgendwie, dass man Angst haben muss, dass die Bude irgendwann mal einstürzt. Das Dach tipptopp, alles, die Fenster frisch geputzt, frisch gestrichen, da Teppich noch ausgelegt und im Keller schimmelt's, modert's und bröckelt's.
Und Weimar hat natürlich dieses Problem in vieler Hinsicht. Also es steht dort immer noch dieses unsägliche Gauforum, der Prototyp der von Hitler geplanten Gauzentralen im Deutschen Reich. Es hat 70 Jahre absolute Probleme gegeben, das mit neuem Inhalt zu füllen. Und hochblasen können sie es angeblich nicht, weil es viel zu viel kosten würde und so weiter. Es gehört ja doch aber ein gerade wenn es auch um klassische Musik geht, finde ich, von der Vorstellung her, eine gewisse Lauterkeit zum Gewerbe in Anführungsstrichen. Und die geht ja in diesem Zusammenhang, das ist mein Eindruck zumindest, den Verantwortlichen ab.
Aber lieber Herr Munschig, da sind Sie aber wirklich ein Kind großer Gottgläubigkeit. Denn hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Hier gilt es, einen Ruf aufrechtzuerhalten, der künstlich hochgehalten wurde. Und da stört jede geschichtliche Aufarbeitung, ist mein Eindruck. Und nicht nur mein Eindruck. Und alles, was diesen Hochglanzlack beschädigt. Also wird man doch die Tunichtgute, die diesen Ruf beschädigen können, wird man doch tunlichst nicht ans Ruder lassen. Also was soll's? Weiter so, außer Spese nichts gewesen.
Es hilft dann vielleicht nur unsere kritische Nachfrage als Besucher der Stadt bei den Stadtrundgängen. Wer von Ihnen Interesse bekommt, sich auch in diesen merkwürdigen Zeiten, wo man natürlich tausend andere drängendere Probleme vielleicht hat, so mag man anmerken, nachzulesen, der kann das tun. Und zwar, Peter Rumpf, können wir nochmal die beiden Titel haben. Einmal von Gottfried Meinhold und dann hier diese Zeitschrift.
Das ist einmal Gottfried Meinhold, prominente Professorin der Musikhochschule Weimar, als Handlanger der DDR-Staatssicherheit. Und die Zeitschrift der FU Berlin, Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Stadt, in der Ausgabe Nummer 49 2022, beschäftigt sich mit zwei großen Artikeln mit dieser Thematik. Ich versprach vorhin, die Presse zu erwähnen, die Thüringer Presse. Es gab also aufgrund verschiedener Leserbriefe einen Artikel, einen vierspaltigen Artikel in der Thüringer Landeszeitung von einem Michael Helbing, Weimar. Dieser dritte von vier Akten, in denen Weimars Musikhochschule Franz Liszt gerade in aufeinanderfolgenden Sonntagmatineen auf die insgesamt 150 Jahre ihres Bestehens zurückblickt, galt als besonders heikel. Etliche Zeitzeugen, die man für ein Gespräch über die Zeit zwischen 1945 und 1989 anfragte, winkten dankend ab. Und jene, die zusagten, erlebten Tage zuvor ebenso wie das Hochschulpräsidium, was der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke eine bedrängte Vorgeschichte nannte. Man habe unter einem Trommelfeuer von Leuten gestanden, die im Grunde fast auf Racheakte aus waren. Von Leuten, die Aufarbeitung und Denunziation nicht auseinanderhalten können. Das Trommelfeuer erreichte auch die Presse. Sie wurde beileibe nicht erstmals derart agitiert, dass die Hochschule ihre realsozialistische Totalitarismusverstrickung weiterhin verdrängt oder alle Aufforderungen zur Aufarbeitung ihrer DDR-Vergangenheit weitgehend ignoriert und auch abgelehnt habe. Ein ordentliches Zeitzeugengespräch zur DDR, Hochschule für Musik, wird das aber nicht, prophezeite ein Leserbrief. Nun, was es jedenfalls nicht wurde, ein Tag der Abrechnung, wie ihn ein ganz und gar unversöhnlich wirkendes Netzwerk direkt oder indirekt Betroffener seit 30 Jahren womöglich herbeisehnen mag. Deren Vorwurf, dass Dinge blockiert werden, finde ich ungerecht, sagte Gülke, das alles ist schönster Ordnung und die Geschichte bewältigt, behauptete im Festsaal des Fürstenhauses niemand. Das setzte auf Historiker Christoph Meixner aus Regensburg, Chef des Weimarer Hochschul- und Landesmusikarchivs, eine Sisyphus-Arbeit voraus, die hier niemand zu leisten vermag. Und so weiter. Jetzt die Reaktion. Der vorhin erwähnte Roland May aus Leipzig antwortet in einem Leserbrief daraufhin, die Leiden der Musikhochschüler, so übertitelt die Thüringer Landeszeitung seinen Leserbrief, Untertitel, ein Leser schreibt anlässlich eines Podiumsgesprächs zu 150 Jahre Musikhochschule Weimar mit Blick auf die DDR-Zeit unter anderem. Am 6. Februar geht es um die DDR-Hochschule für Musik. Da empfehle ich der Moderatorin, fragen Sie die HFM-Zeitzeugen nach folgenden Geschädigten und Opfern. Professorin Ilse Stapf-Drewes wurde bald nach 1946 in den Mittelbau zurückgestuft, nur weil ihr Mann in München geblieben ist. Klaus S. will nicht genauer genannt werden, floh 1958 aus Belvedere raus und so weiter und so weiter. Jetzt werde ich auch unter anderem erwähnt. Ich überfliege das. Der Weilmann wird auch mit erwähnt und dass er leise exmatrikuliert wurde. Vom letzten SED-Rektor reif gemacht für den Zugriff der Staatssicherheit. Er kam ins Gefängnis und wurde 1983 von der BRD freigekauft. Gabriele W. will nicht mit vollem Namen genauer genannt werden, hatte ihr Studentenzimmer 1983 vermittels eines Fensterplakates zur atomwaffenfreien Zone erklärt, bekam daraufhin ein Disziplinarverfahren und wurde am Ende 1984 exmatrikuliert. Übrigens widmete diesem SED-Rektor zum 90. Geburtstag 2019 der scheidende HFM-Präsident Stölzl auf der HFM-Internetplattform eine Laudatio. Ein ordentliches Zeitzeugengespräch zur DDR-HFM wird das aber nicht. Denken Sie nicht, dass die Zuhörer das nicht merken werden. Und dann ist eben die von dem bestellten, wahrscheinlich von der Musikhochschule bestellten Journalisten Michael Helbing dieser böse Brief entstanden. Aber es gab also noch andere, der erwähnte Professor Dr. Gottfried Meinhold, der das Buch herausgebracht hat, sah sich genötigt, auch einen Leserbrief an die Thüringer Landeszeitung zu schreiben, zwar vom 14. Februar 2022. Die Zeitung übertitelte das Eingeständnis und bleibender Dissens. Zum Artikel »Kein Tag der Abrechnung« schreibt ein Leser, also nicht Gottfried Meinhold, sondern ein Leser. Zitiert wird in der Besprechung des dritten Podiumsgespräches der Hochschule für Musik Weimar der Tonangebende Peter Gülke. Die Hochschule habe Studenten schwersten Schaden zugefügt und viele Karrieren zerstört. Aber das hinderte Gülke nicht daran, Personen niederer Beweggründe zu bezichtigen, die im Vorfeld des Podiums die Thematisierung solcher Handlungen und der durch die Geschädigten mit Nachdruck anzumahnen. Sie hätten es nämlich fast auf Racheakte abgesehen und er warf ihnen vor, sie könnten Aufarbeitung und Denunziation nicht auseinanderhalten. Mehr noch, ein ganz und gar unversöhnlich wirkendes Netzwerk direkt oder indirekt Betroffener möchte seit 30 Jahren, in Klammern Ausrufezeichen, womöglich den Tag der Abrechnung herbeigesehnt haben. Das klingt nach Verschwörungstheorie und verkehrter Welt. Immerhin sprach Gülke auch von eigener Schuld, nämlich 1953 für die Exmatrikulation von Studenten der evangelischen Studentengemeinde gestimmt zu haben. Ein Akt politischer Erpressung, bei dem Studenten so lange in einem Hörersaal eingesperrt wurden, bis sie das verlangte Votum abgegeben hatten. Der vor dem Podium von Roland May veröffentlichte Leserbrief, in dem Mitglieder der Hochschule angeführt wurden, denen Schaden aus politischen Gründen zugefügt wurde, sollte wohl auch dem Trommelfeuer zugerechnet werden, als dass die Hochschule nachdrückliche Hinweise, die von außen kamen, disqualifizierte. Das Eingeständnis schwersten Schadens und vieler zerstörter Karrieren garantiert eben noch nicht die Motivation, politischen Missetaten auf den Grund zu gehen und Ross und Reiter zu benennen. um einer gewissenhaften Geschichtsschreibung gerecht zu werden. Ist Resignation angesichts der genannten desolaten Aktenlage im Spiel oder weil eine ordentliche Aufarbeitung als eine Art Sisyphusarbeit, also letztlich ergebnislose Anstrengung, gewertet wird? Die Musik war, die Violinistin Dehler brachte es auf den Punkt, wohl ein Rückzugsgebiet, auch Käseglocke, somit wohl Nische und Versteck. Dort konnte sie sich Unannehmlichkeiten entziehen, sodass nur Dankbarkeit bleibt. Ja, es ließ sich leben und überleben unter dieser Diktatur. Und für die einen war sie eine Kommode-Diktatur, um ein Fontane-Wort zu gebrauchen. Auch für diejenigen mit den zerstörten Karrieren war sie dennoch gnadenlos in ihrer destruktiven Erbärmlichkeit, von den Gratwanderern der Opposition ganz zu schweigen. Zwischen Verletzten, Zerstörten, mit Recht zornig bleibenden einerseits und andererseits gefügigen, angepassten, der Anpassung heuchelnden, besteht je nach Temperament ein bleibender Dissens. Auch dieser Sachverhalt gehört zu den Elementen einer Geschichte der Hochschule für Musik zu Weimar. Professor Dr. Gottfried Meinhold, Jena. Am 16.02. erschien ein Leserbrief von mir in der Thüringer Landeszeitung, die von der Zeitung als die Kirchenmusik liquidiert wurde, betitelt wurde. Hier Nebenbemerkung, die Kirchenmusik insgesamt wurde nicht liquidiert, sondern die katholische Kirchenmusikabteilung und die evangelische Musik wurde dank des damaligen Orgelprofessors, wir nannten ihn Dudelköhler, weil er im Stile von Händel Improvisationsorgelkonzerte spielte und dann nannten wir Studenten den Dudelköhler. Wahrscheinlich hielt er seine Hand als ja ehemals evangelischer Christ über die Reste der Kirchenmusik, nur es wurde nicht mehr Kirchenmusik genannt, sondern man konnte dann Orgel studieren, man konnte Chorleitung studieren, aber dann fielen auch zum Beispiel theologische Fächer, Liturgik, und das fiel alles dann nach rein nach weg, sodass also lediglich Instrumentalisten herangezogen wurden. So, ich schreibe zur DDR-Geschichte der Musikhochschule Weimar. Gern schließe ich mich den Urhebern des Trommelfeuers zum dritten Akt der Jubiläumsveranstaltung an, welcher der Zeit von 1945 bis 1989 gewidmet war. Mich empört es, dass die Liquidation der katholischen Kirchenmusikabteilung Ende der 50er Jahre im Podiumsgespräch keine Erwähnung fand. Bedeutete dies doch den Abbruch der Berufsausbildung für die 4 bis 5 Kirchenmusikstudenten? Für sie war das Studium bereits im Anfangsstadium abrupt beendet. Als wir Studenten am Morgen eines Oktobertages des Jahres 1959 das Palaisgebäude der Hochschule betreten wollten, um wie gewohnt an den dort aufgestellten Orgeln zu arbeiten, wurde uns vom Hausmeister der Zutritt zum Haus und zu den Übungsräumen verwehrt. Das geschah in grob aggressiver Tonlage mit dem Hinweis, es handle sich um einen Befehl von oben. Als ich bemerkte, ich wollte lediglich meine Noten und meine im Übungsraum zurückgelassenen Orgelschuhe holen und an mich nehmen, wurde auch das vom Hausmeister verboten. Es bestehe ab heute Hausverbot für alle Studenten der katholischen Kirchenmusik und er werde die Volkspolizei zwecks Zuführung holen, wenn wir seiner Forderung nicht unverzüglich nachkämen. Dieser barbarische Auftritt war ungeheuerlich und unvergesslich. Der Zorn über dergleichen bleibt immer in Bereitschaft. Ich vervollständigte meine Ausbildung nach meinem Hinauswurf aus dem Elendsstaat DDR 1977 in der BRD. Wann geschieht außer einer Trommelfeuerabwehr eine konkrete Aufarbeitung dieser Zeit und voraus eine Bitte um Entschuldigung bei den damaligen Studenten von Wiedergutmachung gar nicht zu reden?
Peter Rompf und Thomas Mundschick waren verantwortlich für diese Ausgabe des Forums der zugangsoffenen Sendeplätze. Wir wünschen Ihnen eine weiter friedliche Adventszeit.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg.